So, wir haben einen guten Gott, das ist ganz gewiss. Und von dem Gott wollen wir reden, von unserem himmlischen Papa. Und ich lese mal einen Vers aus dem 1. Korinther, Kapitel 2, 1 und 2, wie der Paulus das hält, und so will ich das auch halten. Er sagt, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist ein ganz toller Vers, eine tolle Aussage von Paulus. Er hat sich das vorgenommen, das Wichtigste zu reden, das Wichtigste zu predigen, Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Für uns das gekreuzigte Opferlamm, das ist die absolute Botschaft und das ist wert. Ich will nicht Gesetze predigen und auch nicht christliche Vorschriften, wie es also gibt, und schon gar nicht irgendwo Sünde und die Leute unter Verdammnis bringen, auch nicht das Alte Testament oder das, was Satan getan hat, wie auch sicher im Neuen Testament auch Berichte drin sind, wo Satan die Christen attackiert hat oder den Paulus. Aber das ist nicht unser Thema, zumindest nicht das wichtigste Thema, sondern unser Thema ist Jesus Christus und das, was er getan hat und was er tut und was am Kreuz an sich für uns passiert ist. Deshalb heißen wir als Gemeinde Gottes gut und da wollen wir hier einen guten, liebenden Gott und Vater predigen und von ihm hören, damit wir oder auch andere Christen, die uns hören, ein gutes und ein richtiges Gottesbild und Vaterbild haben können, dass das Bild von Gott zurechtgerückt wird, wie er wirklich ist, dass seine Liebe offenbar wird und gesehen und geglaubt wird. Und ich möchte, dass jeder Christ so eine Sichtweite von Gott als liebenden Vater hat und auch umgekehrt, dass sie eine richtige Sichtweise haben, wie Gott der Vater seine Kinder sieht. Das ist genauso wichtig, dass wir wissen, wie er uns sieht und wie er uns liebt. Es ist wichtig, weil das gibt uns ein ganz festes Vertrauen in ihn. Wer ein falsches Gottesbild hat oder nicht weiß, wie Gott ihn sieht und wie sehr er ihn liebt, der tut sich schwer im Vertrauen und im Glauben. Und deshalb ist es für uns so wichtig, das zu kennen. Und deshalb predige ich Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Also er hat uns zuerst geliebt, von ihm ist die ganze Aktion mit diesem Erlösungswerk ausgegangen und die Folge davon ist, dass wir ihn lieben. Nicht umgekehrt, wir müssen jetzt ihn lieben, damit er uns auch liebt, sondern er hat uns von Anfang an geliebt. Er war der Erste, er war der Initiator und wir lieben deshalb ihn und als Folge lieben wir natürlich auch unsere Geschwister im Glauben und wiederum folglich auch die anderen Menschen, den Nächsten, mit dem, der man es halt zu tun hat. So, das ist auch eine biblische Sache. Du kannst am 1. Johannes Kapitel 4 lesen oder auch 1. Petrus 1,7. Da kommst du da auch ein bisschen dahinter, dass das so gedacht ist von Gott her. Weil der sich geliebt weiß, der liebt auch andere. Der weiß und es offenbart bekommen hat, dass er geliebt ist, der ist auch fähig, alle anderen zu lieben. Auch Leute, die vielleicht vom Verstand her oder vom Gefühl her gar nicht so liebenswert sind. Aber Gott liebt alle Menschen und so sollen wir auch wir die Menschen auch lieben. Das heißt jetzt nicht, dass man zu allem Ja und Amen sagen muss, was der Mensch tut. Aber die Liebe, die nimmt einmal ein Mensch an, wie er ist und gibt ihm vielleicht die Chance, auf die richtige Bahn zu kommen oder ihn auf die richtige Bahn zu bringen. Und der Mensch, der liebt, der braucht da kein Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben, weil der liebt halt einfach. Wenn Gottes Natur, deine Liebesnatur in uns immer mehr sichtbar wird oder Fuß fasst und aufblüht, dann werden wir Liebende sein. Und das macht den Unterschied aus zwischen einem Christen und einem Nichtchristen, zwischen einem Christen, ein echter Christ ist und der bloß ein religiöser Christ ist. Aber wenn einmal eine Situation entsteht, wo es ein bisschen eng wird, dann stellt sich das raus, was wirklich in einem Menschen los ist. Man hat immer einer gepredigt, das ist so, wie wenn du auf die Zahnpastatube drückst, dann siehst du, ob Zahnpasta drin ist oder ob Hühnerdreck drin ist, was vorne rauskommt. So ist es, wenn Christen unter Druck gerät durch irgendwelche Situationen, wie er dann reagiert. Also, und wir wissen ja von den letzten Predigten, wir kennen die Sache mit dem Tausch am Kreuz. Wir wissen und glauben, dass unsere Sünden und die Strafe, der Fluch, die Krankheit, die Armut auf ihn liegt, immer noch und alle Zeit, dass er uns dafür seine Gerechtigkeit, Sündlosigkeit, seinen Segen, die Freiheit und das Heil auf uns gelegt hat. Und es ist auch gerade jetzt, das muss man sich dann immer wieder bewusst machen, gerade dann, wenn Situationen sind, die nicht ganz so rosig ausschauen, immer dann zurückgehen auf den Punkt, um den es geht, was liegt auf Jesus und was liegt auf mir. Das hilft uns dann immer wieder weiter, weil da setzt sich der Glaube dann ein und der Glaube bringt halt einfach auch Ergebnisse hervor, weil der Glaube die Verbindung zum Himmel, zu unserem himmlischen Papa, der uns so sehr liebt, herstellt und dann kann seine Liebe in Kraft uns wieder aus der Situation, aus der Drucksituation herausholen. Gut, das ist da geschehen und Gott hat da nicht aufgehört. Jesus hat nicht aufgehört. Er hat uns zusätzlich zu dem ganzen Erlösungswerk auch noch den Heiligen Geist als mächtigen Helfer gegeben. Wir haben ja jetzt gehört, dass wir begleitet wurden mit Kraft aus der Höhe oder Kraft aus dem Himmel. Und ich finde, das ist eine super Sache. Jetzt schreibt uns der Paulus im 2. Korinther 9, Vers 8 eine interessante Sache. Die müssen wir uns anschauen, damit wir auf unserem Weg zum siegreichen Glaubensleben wieder weitergehen können. Hier schreibt der Paulus, Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen, jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt und überströmt zu jedem guten Werk. Ganz eine feine Aussage. Und bei Gnade steht in meiner Bibel so eine kleine Anmerkung, so eine kleine Zahl. Und dann habe ich geschaut, was steht denn da eigentlich? Und da steht unten Wohltat. Also Gott vermag auf euch überströmen zu lassen, jede Wohltat. Und das ist, hört sich ja noch besser an. Jede Wohltat vermag Gott auf dich und auf mich überströmen zu lassen, damit wir alle Zeit in allem Genüge haben. Und dieser Vers steht hier zwar im Zusammenhang mit Saat und Ernte geben und empfangen, und es ist auch in dem Zusammenhang sehr angebracht, denn wer gibt, dem wird auch gegeben, und das Maß der Saat bestimmt auch die Ernte. Wie der Paulus auch sagt, kärglich gesät, kärgliche Ernte, großzügig gesät, große Ernte. Und er sagt er hier, dass wir alle Zeit in allem genug haben und sogar Überfluss in dem Zusammenhang. Aber darum geht es mir heute gar nicht so sehr, sondern es geht um diese Aussage, er vermag auf uns überströmen zu lassen. Das ist in diesem Vers enthalten. Und ich finde, es ist eine geistliche Offenbarung, die wir als Christen kennen müssen. Gott vermag auf euch überströmen zu lassen, jede Gnade, jede Wohltat, schreibt der Paulus. Und da sich ja Gott nicht ändert, und Jesus auch nicht, und der Heilige Geist auch nicht, und sein Wort auch nicht, dann ist es für uns gültig, heute, hier und jetzt, unter der Voraussetzung, dass wir es im Glauben annehmen. Wer es anzweifelt, für den wäre es zwar gültig, aber er wird halt dann nicht das Ergebnis hervorbekommen. Er sagt, naja, es wäre ja schön, aber ich kann es nicht recht glauben, weil die Umstände schauen ja ganz anders aus. Dann glaubst du mehr den Umständen als dem Wort Gottes und das ist ein Problem. Also, Gott vermag, Jesus vermag, der Heilige Geist vermag, weil die drei sind sich ja eins. Wenn hier steht, Gott vermag, jede Gnade, jede Wohltat auf uns überströmen zu lassen, dann ist es genauso gut, wenn du sagst, der Heilige Geist vermag, jede Wohltat auf uns überströmen zu lassen. Und dieses Vermag, das sagt uns, er kann und er will. Ja, er kann zwar und will nicht oder er könnte, steht nicht da. Aber das wird oft hineininterpretiert, weil man die schlechten Erfahrungen als Grundlage nimmt. Aber die schlechten Erfahrungen, diese Erfahrungen des Unglaubens, die musst du ausradieren aus deinem Vorstellungsvermögen, aus deinem Herzen. Die Wahrheit ist, Gott vermag, kann und will. Er will alle Segnungen, Wohltaten der Gnade auf dich und auf mich überströmen lassen. Weil er ist immer noch so, wie er sich offenbart hat in Jesus. Und nicht meinen, ja, Jesus ist ja wieder weggegangen, jetzt ist Gott wieder so, wie er sich im Alten Testament präsentiert hat. Nein, Nein, weil wir haben einen neuen Bund, weil wir sind in Christus Jesus. Uns erzählt es, wie Jesus den Vater offenbar gemacht hat, so ist er für uns, seine Kinder, immer noch. Man muss auch den Unterschied sehen, wie ist Gott gegenüber Ungläubigen oder gegenüber seinen Kindern, seinem Volk. Da ist ein Unterschied. Ja, die einen haben einen Bund, die anderen haben nicht. Die einen sind Kinder, die anderen sind nur Geschöpfe. Die einen sind die Gerechten, die anderen sind die Sünder. Also das ist ein Unterschied, aber wir müssen das unsere anschauen. Die Kinder, die Bündnispartner, die Gerechten, die Erlösten, die Heiligen, die Geliebten. Und da ist Gott genau so, wie es hier steht. Er vermag, er kann und er will alle diese Segnungen und Wohltaten der Gnade auf dich und auf mich überströmen lassen. Und dieses Vermag, wie ich schon sagte, bedeutet, dass er es auch kann und dass der Heilige Geist fähig ist, all das zu tun, was für dich zum Segen ist. Wenn du die Bibel studierst und die ganzen Wunder, die Jesus getan hat und die Apostelgeschichte uns berichtet, dann siehst du, was der Heilige Geist zu tun vermag. Weil es war der Heilige Geist, der das alles getan hat. Es war nicht Jesus als Jesus, weil er war als Mensch unterwegs, aber er wurde gesalbt mit Heiligen Geist und der Heilige Geist hat die Wunder gewirkt. Jesus hat sie nur aktiviert mit seinem Glauben, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist war ja auf ihm. Er war nicht irgendwo unterwegs, sondern da, wo Jesus war, war der Heilige Geist eben mit dabei. Und es bedeutet, dass er es auch für uns tun will, der gute Heilige Geist, und dass er es gerne tun will. Ich glaube, es ist Gottes verbriefter Wille, seine Kinder zu segnen, weil er eben für uns ist. Das heißt ja in der Bibel, Gott ist für uns, wer soll gegen uns sein? Ja, ist Gott für uns, wer soll gegen uns sein? Er ist halt einfach für uns. Sonst wäre er nicht der liebende Vater, wenn er nicht für uns wäre. Man würde das nicht stimmen, dass er uns liebt, aber es ist die Wahrheit. Und er liebt uns, und weil Gott, der Vater, uns liebt, dann liebt uns auch der Heilige Geist. Und der ist hier, er ist herabgekommen, heißt es, und er ist bei uns und in uns. Er ist die göttliche Form, die bei uns ist. Also Gott in drei Formen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber die auf unserer Ebene ist, ist momentan der Heilige Geist. Und er ist es, der das alles bewirkt. Er ist auf diese irdisch-geistliche Ebene herabgekommen am Pfingsten. Anstelle von Jesus. Jesus ging zurück in den Himmel und der Heilige Geist ist anstelle von Jesus zu uns gekommen, um uns zu helfen, ein Beistand zu sein, ein Lehrer, ein Tröster, ein Ermutiger, ein Anwalt. Das heißt, der Heilige Geist ist da und er ist für uns da. Der Heilige Geist ist nicht dein Gegner. Und der Heilige Geist ist auch nicht der Aufpasser mit dem langen Stock. Wenn du irgendwas falsch machst, dann kriegst du gleich mal eine übergebraten. Denk nicht so. Und wenn du so denkst, dann ändere dein Denken. Das ist einfach eine Lüge. Der Heilige Geist ist auf unserer Ebene herabgekommen und er ist für uns da, um uns zu helfen, uns beizustehen, uns Weisheit zu geben, uns zu lehren oder zu erinnern, was wir gehört haben. Er ist auch da, dass er zu uns spricht. Er ist die Stimme Gottes zu uns. Er ist da. Vergiss das nicht. Ja, wenn du in einer Notsituation bist, vergiss nicht, der Heilige Geist ist da. Dein Helfer und Beistand ist da. Und er ist da, wo du bist. Genauso wie er da, wo Jesus war, so ist er auch dann da, wo du bist, wenn du ihn empfangen hast. Der Heilige Geist fliegt nicht einfach so durch die Gegend, so wie die Taube da, die immer so dargestellt wird. Und einmal fliegt er dahin und dann dahin und sonst was. Und ist er wieder ganz weit weg. Das ist eine Lüge. Er ist in dir. Oder da, wo das Evangelium gepredigt und geglaubt wird, ist der Heilige Geist Gewehr bei Fuß, weil der Heilige Geist dieses Evangelium vom Kreuz bestätigt und die Herzen öffnet, damit es auch geglaubt werden kann. Zum Beweis Johannes 14, 16 bis 18. Da sagt Jesus, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. ich komme zu euch. Da steckt sehr viel drin in diesen drei Versen. Also, ich werde euch einen anderen Beistand geben. Jesus geht weg, er ist nicht mehr der Beistand, sondern jetzt ist der andere, der Heilige Geist, der Beistand. Und er sagt, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Weil manche meinen auch, ja, der geht irgendwann wieder weg, der Heilige Geist. Das ist eine ganz große Lüge, da wird ein anderer Vers total falsch ausgelegt. Der Heilige Geist bleibt bei uns in Ewigkeit. Und hier nennt er ihn den Geist der Wahrheit. Das heißt, er bringt Wahrheit hervor und er will uns in alle Wahrheit leiten. Das ist seine Aufgabe. Die Welt kann ihn nicht empfangen, weil sie ihn nicht sieht. Warum sieht sie ihn nicht? Weil die Welt, die Sünder, geistlich tot sind, blind sind für diese Dinge des Geistes. Aber wir sollen ihn kennen. Ja, und er sagt hier weiter, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist ganz wichtig, der Heilige Geist wird in dir sein oder er ist bereits in dir, wenn du mit Heiligen Geist getauft worden bist. Wenn du in Sprachen redest, weißt du, dass du den Heiligen Geist empfangen hast und so ist er auch in dir und er bleibt auch in dir. Das ist die feste Aussage aus dem Johannesevangelium. Und Jesus sagt hier, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Das heißt eigentlich, Jesus kam in Form des Heiligen Geistes wieder zurück. Das ist interessant, weil die sind ja auch eins. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sind sich vollkommen eins. Darum ist Jesus jetzt nicht mehr körperlich hier, sondern durch den Heiligen Geist ist er in geistlicher Form hier. Ist vom Verstand her ein bisschen schwierig zu erfassen, aber es steht halt einfach mal so da. Und wir als Glaubende nehmen das für bare Münze und verlassen uns darauf. Aber es geht um dieses Überströmen, wo der Paulus gesagt hat, jede Gnade lässt er auf uns überströmen. Dann ist die Frage, ja, von wo nach wo? Überströmen ist schon recht und gut, aber wir müssen ja auch wissen, von wo nach wo dieses Überströmen ist. Und das ist wichtig für uns, dass wir dann auch erfolgreich sind in diesen Wohltaten. Wo nach wo heißt vom Himmel auf die Erde. Das heißt vom geistlichen Bereich in den natürlichen Bereich. Das heißt, dass die geistlichen Segnungen in unseren natürlichen Bereichen sichtbar werden. Ja, es ist ja schön und gut, wenn du weißt, ja, die ganzen Segnungen sind im Himmel für mich bereitgelegt und du empfängst sie aber nicht. Sie kommen in deinem irdischen Leben nicht zum Vorschein. Dann ist irgendwas nicht ganz richtig, dann ist was schief gelaufen, oder? Weil Jesus ist ja deshalb ans Kreuz gegangen, dass der Fluch von dir weg ist, dass er die Armut von dir weggenommen hat und auf sich genommen, damit du und ich nicht mehr unter dem Fluch sind, nicht mehr in Armut leben müssen, nicht mehr Sünder sind und so weiter. Und das muss sich zeigen, das muss sich offenbaren, in dieser natürlichen Welt um uns herum, in unserem eigenen Leben. Und deshalb muss es überströmen und dafür ist der Heilige Geist zuständig. Gott, der Heilige Geist, macht es, dass sich das alles in der natürlichen Welt manifestiert, dass sich die Verheißungen aus der Schrift, die wir glauben, auch dann erfüllen. Die Himmelstüre ist offen. Durch das vollkommene, perfekte Opfer Jesu ist offen. Ja, die Trennung zwischen Himmel und Erde ist beseitigt. Für die Glaubenden, ja. Für die Nicht-Glaubenden, Nicht-Erlösten, da ist noch eine Blockade da, weil die Sünde ist ein Problem. Aber für uns ist der Himmel offen. Die Verbindung ist da. Der Segen kann eigentlich ganz ungeniert überströmen. Weil das Lamm Gottes hat die Sünde der Welt weggenommen. Adams Sünde ist gesühnt worden. Ja, das ist eine großartige Botschaft. Das Evangelium ist einfach eine gute Nachricht. Und das müssen wir erkennen, dass für uns der Himmel offen ist. Und unser Glaube setzt dieses Überströmen in Gang. Ohne Glauben funktioniert es halt einfach nicht. Ich habe es schon oft gesagt, der Glaube ist die Währung des Himmels, die Währung im geistlichen Bereich. Wenn du Herzensglauben einsetzt, kommt dieses Überströmen in Gang. Aber unser Glaube braucht die richtige Information, um auch richtig zu glauben, weil jeder Mensch glaubt irgendwas und der sagt, der glaubt nichts, der glaubt auch was, er glaubt zumindest, dass er nichts glaubt. Also ein Mensch ist ein glaubendes Wesen und wenn jemand bloß das glaubt, was er sieht und mit den fünf Sinnen erfassen kann, dann muss er auch irgendwas glauben, weil du kannst nicht alles nachprüfen. Du musst es glauben, wenn du es in einem Buch gelesen hast oder auch nicht. Genauso kannst du das Buch der Bibel im Glauben nehmen oder auch nicht. Auf jeden Fall, die Information muss die richtige sein, um richtig zu glauben. Und da sind dann wieder die Blockaden zu finden, warum das die Segnungen nicht unbedingt so gut überfließen, wie Gott das eigentlich haben möchte für dich. Und da müssen wir da dran gehen, dass die Information, die falsch ist, dass die beseitigt wird und ersetzt wird mit der richtigen Blockade. Und da ist das allererste, das ist Gottesbild. Das falsche Gottesbild ist eine Riesenblockade für den Glauben. Und deshalb müssen wir ihn wirklich erkennen. Der Paulus betet auch oft so für die Gemeinden, wenn du die Briefe liest, dass sie ihn erkennen und die Liebe Gottes und die ganzen, ja, diese Offenbarung, wie er wirklich ist. Und da müssen wir uns dran machen. Nicht an das, was sagen die Gebote, das ist vorbei mit diesen 10 Geboten und dem ganzen Gesetz. Wir müssen unseren himmlischen Papa erkennen, wie er wirklich ist, wie sehr er uns liebt. Falsche Informationen ergeben einen falschen Glauben und bringen dann natürlich auch falsche Ergebnisse oder keine Ergebnisse. Es ist ungefähr so, wie wenn du einen Computer hast und du hast ein falsches Passwort eingegeben, dann kommst du einfach nicht rein. Ja, und das ist auch hier im Geistlichen. Wenn das Passwort nicht passt, die Information falsch ist, dann kannst du da eingeben, was du willst und es kommt halt einfach nichts dabei heraus. Aber grundlegend müssen wir wissen, unser himmlischer Papa ist ein liebender Papa und er will, dass seine Segnungen, die im Himmel für uns bereit liegen, ungehindert auf uns überströmen, dass sie uns erreichen, egal was die Umstände um dich herum sagen oder wie es aussieht oder was die Medien in den Nachrichten dir vermitteln. Das ist oft einmal eine falsche Information. Aber unsere richtige Information ist, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Die Segnungen sind nahe gekommen, der Himmel ist offen. Das ist die richtige Information. Wir sind geliebt, wir sind Gerechte, wir sind gewaschen, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind himmlische Kinder, Gottes Kinder, haben das Bürgerrecht des Himmels und all seinen wunderbaren Vorrechten. Und der Heilige Geist ist uns gegeben und er ist das aktive Bindeglied zwischen uns und Gott im Himmel. Der Heilige Geist ist dazu notwendig. Er ist hier bei uns auf der Erde. Jesus hat ja gesagt in Johannes 14, 16, dass der Beistand bei uns bleibt in Ewigkeit. Also ganz groß in dein Herz schreiben oder von mir aus machst du ein Schild an deinen Kühlschrank oder irgendwo, wo du da hinkommst. Der Heilige Geist ist hier. Er ist bei mir. Schreib das irgendwo hin. Am besten schreibst du es in dein Herz. Das ist die sicherste Methode. Aber wenn man es vor Augen hat, hilft uns oft einmal, besser in unsere Herzen hineinzubringen. Also seid ihr dem hundertprozentig sicher, der Heilige Geist ist hier bei dir als dein Helfer, Beistand und Lehrer. Da baust du einen guten Glauben auf und dieser Glaube setzt das in Gang, dass der Heilige Geist, wie sagt man so schön, in die Gänge kommt. Er wartet ja bloß darauf, dass du diese Glaubenswährung reinschmeißt da oben und dann kommt er mit seinen Segnungen unten raus, könnte man es fast sagen. Also der Segen kommt von oben herab, aus dem Himmel, aus einer höheren geistlichen Dimension. Und er muss herabkommen in unsere irdische, niedrigere Dimension und sich hier manifestieren. Das schreibt auch der Jakobus, Kapitel 1, Vers 17. Er sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Ha, wo kommt's her? Jede gute Gabe, jede Wohltat, von oben herab, von unserem Vater, von unserem liebenden Papa, von dem, der sich nicht verändert, der noch immer der gleiche ist, wie er mit Jesus war, wie er mit den ersten Jüngern und Aposteln war, wie er immer schon war mit denen, die ihm glauben, so ist er der gleiche, nicht einmal sein Schatten ändert sich. Also und er braucht sich nicht ändern, weil er ist eh perfekt, das ist ja das Gute. Wenn sich jemand ändern muss, dann sind es wir in unserem Denken. Wenn die Information falsch ist, muss sie mit einer wahren, richtigen ersetzt werden. Und dann kommt mit Sicherheit bei dir und bei vielen anderen, die das hören, ja, warum fließt denn dann so wenig zu mir über? Was ist da los? Und ich persönlich glaube, dass eines der Hauptprobleme ist, dass durch die Religion und durch die Gebote eine große Unwürdigkeit in den Herzen der Christen erzeugt wurde. Die tragen diese Unwürdigkeit so im Verborgenen mit sich herum. Und das ist die große Lüge. Das ist das, was dem Glauben die Substanz nimmt. Die Wahrheit ist, aus Gottes Sicht bist du vollkommen würdig. Du bist angenommen, du bist wertvoll, du bist geliebt. Noch mehr, du bist sogar begehrt von deinem himmlischen Papa. Er will dich. Er will mit dir. Er wartet ja bloß auf dich. Er möchte gern mit dir Gemeinschaft haben. Also es ist nicht so, dass er denkt, ach, jetzt kommt sie schon wieder, der Herr möchte schon wieder irgendeinen Segen. Nein, er will mit dir. Und du bist würdig, von Gott zu empfangen, weil Jesus sich für dich geopfert hat. Dieses vollkommene, perfekte Opfer hat Jesus gebracht. Es ist im himmlischen Allerheiligsten angenommen worden. Und deshalb bist du gerecht, heilig, tadellos und sündlos in Christus. Nicht wegen deiner Werke, nicht wegen sonst irgendjemanden. Der Schuldschein, die Anklageschrift, die gegen dich stand, ist weggetan. Die ist nicht mehr vorhanden. Am Kreuz wurde das alles gelöscht. Und deshalb bist du würdig. Und weil Jesus auch würdig ist und wir in ihm sind, sind wir mit ihm würdig gemacht. Wir sind würdig, vor Gott zu treten. Wir sind würdig, vor den Gnadenthron zu treten und rechtzeitige Hilfe und Barmherzigkeit zu empfangen. So steht es in der Bibel geschrieben. Nur, wenn du das nicht weißt oder nicht glaubst oder so, ja, innen drin so eine Unwürdigkeit hast, dann blockiert dich das und dann kommst du nicht mit Freimütigkeit vor den Thron der Gnade. Darum musst du wissen, du bist von deinem himmlischen Papa angenommen und geliebt. Ja, du bist nicht schon irgend so ein Adoptierter, sondern du bist sein Kind, das er durch sein Wort des Evangeliums auch gezeugt hat. Ja, nicht meinen, du bist adoptiert und dann bist du bloß ein Zweitrangiger. Nein, ein von Gott gezeugtes, geliebtes, innig geliebtes Kind Gottes. Und noch vielleicht auch ein Freund Gottes, könnte man sagen. Ein Partner Gottes. Ja, und du hast, ich habe es vorher schon gesagt, die Bürgerschaft des Himmelreiches mit all den ganzen Bürgerrechten hast du erhalten. Du bist ein Himmelsbürger, ein Königskind. Und wenn man es genau sagt, und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist eigentlich die Wahrheit. Du bist ein edler Prinz oder eine Prinzessin. Kinder eines Königs sind Prinzen und Prinzessinnen. Du beißt dem Haus keinen Faden ab. Ja, du bist nicht der arme Schlucker, der Sünder, der überhaupt keinerlei Rechte besitzt. Nein, das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, du bist ein Prinz oder eine Prinzessin. Gottes Kind. Königskind. Und genauso würdig bist du wie ein Prinz und eine Prinzessin. Das ist deine Position in Christus. Wenn du in deiner eigenen Position, in deinem eigenen Namen auftreten würdest, ja, dann bist du nicht unbedingt der Prinz, dann bist du halt ein Penner oder sowas aus der geistlichen Sicht. Obdachloser, einer ohne Heimat oder so. Und das muss dir völlig bewusst werden, damit diese Segensblockaden des Unwürdigseins beseitigt werden aus deinem Herzen. Diese unterschwellige Restverdammnis, der muss weg. Und der kommt nur weg, wenn du dich mit deinem Papa, mit Jesus, mit dem Evangelium immer mehr und mehr beschäftigst, das für dich annimmst, die Lügen aus deinem Herzen beseitigst, wo man dir vielleicht Verdammnis eingeimpft hat und da musst du noch Sünden bekennen und da musst du noch Buße tun. Es ist der Blick nicht auf das, was Jesus getan hat, und dann funktioniert es halt einfach nicht. Und dann schränkt das Ganze den Segensfluss einfach ein. Da steckt eigentlich ein Stück Unglaube und Misstrauen gegenüber dem Evangelium dahinter. Ein Misstrauen gegen dem Evangelium, ein Misstrauen gegen diese guten, wunderbaren Nachricht von der Erlösung durch das Opfer von Jesus. Und da soll man aber Vertrauen drauf und nicht ein Misstrauen gegen dem haben. Also du bist wegen des Glaubens an Jesus alle Zeit würdig gemacht, den Segen zu empfangen. Ja, diese jede Gnade, diese jede Wohltat, die sollst du empfangen. Und du kannst sie empfangen, weil das Blutopfer Jesu dich würdig gemacht hat. Und das ist die volle Wahrheit. Damit muss man sich beschäftigen, bis das zu einer hundertprozentigen Überzeugung in deinem Herzen wird. vom Verstand her hat man es vielleicht eher einmal drin und man sagt es und weiß auch, ja, ich bin geliebt und ich bin gerecht und Ding. Aber du musst einmal tiefer reinhören in dich, was da noch so drin steckt. Und wenn du feststellst, da steckt noch irgendwas, dann nimm das Blut Jesu in Anspruch. Wie es auch heißt, unsere Herzen sollen besprengt sein mit seinem Blut und damit gereinigt vom schlechten Gewissen. Und dann wirkt es der Heilige Geist und ja, reinigt und heilt dein Herz und schafft Raum für die Wahrheit, damit der Glaube eben das richtige Passwort hat. Also du bist ein Prinz und eine Prinzessin, bist würdig, alle Zeit jeden Segen aus dem Himmel zu empfangen. Jesus hat einmal gesagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst. Das soll auch unser Ding sein. Vater, ich danke dir, dass du uns alle Zeit erhörst. Das ist doch eine tolle Sache. Oder denk einmal dran, was der Vater zu dem Bruder des verlorenen Sohns sagte. Der hat sich ja beschwert, weil der verlorene Sohn, für den ist gleich einmal das Mastkalb geschlachtet worden, genau. Eine Party gefeiert worden und dann war er sauer, der Bruder, und für mich hast du nie ein Kalb geschlachtet und hast du nie ein Böckchen gegeben und so. Und dann sagt der Vater zu dem Bruder, weißt du das nicht so ungefähr? Alles, was mein ist, ist dein. Du hättest doch jederzeit mit deinen Freunden ein Fest feiern können und ein Böckchen schlachten oder sowas. Oder ein Spanferkel, ich weiß ja nicht, was damals alles gegeben hat. Na, Schweinefleisch wahrscheinlich weniger. Aber alles, was mein ist, ist dein. Das ist die Position eines Prinzen. Was mein ist, ist dein. Stell dir das einmal vor. Was Gottes ist, ist auch unser. Aber der Bruder, der hat das nicht kapiert und deshalb war er sauer auf seinen Vater. Und so sind viele Christen, die haben es auch nicht kapiert und sind irgendwo unterschwellig sauer und enttäuscht von dem lieben Gott, der gar nicht so lieb ist, meinen sie, sind sauer auf den himmlischen Papa. Und ja, damit ist das falsche Gottesbild wieder richtig bekräftigt worden. In Wirklichkeit fehlt es nur an der richtigen Information. Der Bruder vom verlorenen Sohn hatte die richtige Information einfach nicht. Dann wäre alles erledigt gewesen. So ist es auch heute bei vielen Christen. Sie denken oft, sie sind nur dann würdig, wenn sie alles so zu Gottes Zufriedenheit erledigen. Dann wissen sie aber nicht, ob Gott mit ihnen zufrieden ist, ob sie jetzt alles so zu seinem Wohlbefinden gemacht haben. Sie wissen nicht, hat er mir wirklich alles vergeben oder muss ich da vielleicht noch irgendwo irgendwas bekennen und Buße tun und so weiter und so fort. Dann sind sie sich unsicher und dann fühlen sie sich einfach immer ein bisschen unwürdig. Diese unterschwellige Restverdammnis ist einfach dann da. Und das macht eine Engstelle in dem Segensfluss, dann kann der Segen einfach nicht so fließen, wie er fließen soll. Vielleicht einmal ein bisschen, vielleicht einmal auch ein bisschen mehr, bei einem anderen vielleicht einmal eine Zeit lang gar kein Segen, weil die Falschinformation die Oberhand bekommen hat. Das ist dann gar nicht gut. Und irgendwann denken sie dann wieder um und sie vertrauen wieder auf den Herrn und sein Evangelium und plötzlich geht die Tür wieder auf und der Segen kommt wieder in Gang. Aber wenn diese komische Restverdammnis so unterschwellig drin sitzt, dann fangen die Leute dann an, nach Ursachen zu suchen. Warum ist das in meinem Leben so? Ist da noch irgendwo eine Sünde? Und dann fangen sie nach Sünden zu suchen an, bis zum Großvater und noch weiter. Und damit reiten sie sich eigentlich noch viel weiter in den Unglauben hinein. Weil das hat mit dem Evangelium nämlich nichts zu tun. Das Evangelium sagt, Glaube und der wird vergeben. Und da gibt es keine Verdammnis mehr, sagt Römer 8, 1, für die, die in Christus Jesus sind. Das ist das, wo wir sein sollen. In Christus Jesus, das ist unsere Position, die wir im Glauben fest einnehmen. Und dann gibt es keine Verdammnis mehr, weil das Opfer alles erledigt hat. Das heißt aber, ich glaube im Hebräerbrief, mit einem Opfer hat er die gerechtfertigt werden sollen, ein für alle Mal vollkommen gemacht. Braucht es kein zweites Opfer mehr. Eines, ein perfektes Opfer hat ausgereicht. Das Blut Jesu hat dich würdig gemacht, annehmbar gemacht, liebend gemacht für Gott aus Gottes Sicht. Es ist herrlich, was der Herr für uns getan hat. Darum ist es ja so toll, dieses Evangelium. Und das ist das Einzige, was wirklich zählt. Das ist die Lösung für all die Probleme. Diese Menschheit hat furchtbar viele Probleme. Zurzeit ist es ja extrem. Und es gibt nur eine Lösung. Es ist das Evangelium vom Kreuz. Und das wäre die Lösung für alles. Also, wieder zurück zum Heiligen Geist. Lerne ihm zu vertrauen. Der Heilige Geist ist dein Freund und Helfer. Ja, das heißt immer von der Polizei dein Freund und Helfer. Aber der Heilige Geist ist mehr als die Polizei. Er ist immer bei dir, er ist in dir und er ist immer dein Freund und er ist immer dein Helfer. Also nimm ihn mit hinein in dein Leben. Vertraue ihm. Magst nicht, wie viele Christen das so tun. Sie haben ein bisschen zu viel Respekt vom Heiligen Geist. Und dass man ja nicht betrüben. Ah, da machen wir lieber so ein bisschen einen Abstand. Nicht, dass ich jetzt den Heiligen Geist betrübe, weil das habe ich einmal gelesen. Dann haben sie Angst vor dem Heiligen Geist, was der ihnen vielleicht antun könnte. Aber nein, der Heilige Geist ist genauso, wie Jesus ihn offenbar gemacht hat. Genauso freundlich wie Jesus. Genauso barmherzig wie Jesus. Genauso liebend und geduldig wie Jesus. Und wenn du Jesus vertrauen kannst, dann kannst du dem Heiligen Geist genauso vertrauen. Aber er ist ja jetzt hier auf deiner Ebene, auf der irdischen Ebene, irdisch-geistlichen Ebene, muss ich sagen. Und er vermag, jede Gnade, jede Wohltat auf dich überströmen zu lassen. Also mach nicht einen Bogen um den Heiligen Geist, sondern ja, mach eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Mach eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Lerne ihn kennen, wie er ist. Er erfüllt das Wort und die Verheißungen für dich. Dazu ist er fähig. Nicht denken, ja, ich habe ja bloß so ein bisschen den Heiligen Geist. Es geht nicht ein bisschen den Heiligen Geist. Entweder ist er da oder er ist nicht da. Aber wenn die Information stimmt, dann füllt er dich auf in deinem Geist. Das ist noch ein Unterschied. Wie stark er dich, deinen Geist, auffüllt. Und umso voller du wirst, umso mehr wird auch seine Kraft in deinem Leben offenbar. Da kann es überfließen. Alles geht durch deinen Geist. Deshalb ist dein Geist nämlich wiedergeboren worden, wieder zum Leben erweckt worden, damit es fließen kann. Da kann jede Gnade und jede Wohltat auf dich überströmen. Die Frage ist, glaubst du das? Bist du davon überzeugt? Oder zweifelst du dran, weil es vielleicht einmal nicht so funktioniert hat? Also, ein Vers, zwei Verse aus dem Epheserbrief noch dazu, dass das Ganze immer auf mehr Beinen steht. Epheser 3, 20, 21. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir vielleicht erbitten oder erdenken, wer ist es? Der Heilige Geist, sicher auch Jesus und der Vater, weil sie sind ja eins. Aber dann sagt hier der Paulus, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Was für Kraft wirkt denn in uns? Wer ist denn in uns? Der Heilige Geist. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist, ist in uns. Und gemäß dieser Kraft kommt es hervor, wirkt er das, was wir erbitten, oder sogar mehr, was wir erbitten oder erdenken. Aber die Kraft muss in uns wirken. Deshalb müssen wir uns mit dem Heiligen Geist schon gut stellen, Verbindung haben, Beziehung haben, ihn akzeptieren. Weil wenn man den Heiligen Geist so ein bisschen außen vor lässt, weil man zu sehr respektiert oder ein bisschen Angst davor hat, damit betrübt man ihn wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wenn man dich immer so mit deinem Arbeitsplatz so umgeht, die anderen Kollegen arbeiten ein bisschen so gern zusammen, aber dich nehmen sie nicht so mit hinein, weil du könntest vielleicht ein bisschen anders denken oder was anderes sagen oder hast vielleicht einmal was anderes gemeint, dann ist es nicht schön für dich, dann bist du betrübt. So könnte man das vorstellen, so ganz spontan. Aber der Heilige Geist will nicht betrübt werden, sondern er will mit hineingenommen werden, er will dein Helfer sein, er will dein Beistand sein, er will sogar Wunder für dich wirken. Das steht im Galaterbrief, aufgrund des Glaubens wirkt der Heilige Geist Wunderwerke. Nicht aufgrund des Gesetzes, sondern aufgrund des Glaubens wirkt der Heilige Geist Wunderwerke. Und es ist die Kraft, die in uns wirkt. Und genau diese Kraft wird aktiviert und dann strömen diese Segnungen, jede Gnade, jede Wohltat von oben herab auf unsere irdische, natürliche Ebene. Und die Dinge kommen zustande, die der Herr für uns bereitet hat. Also Gott vermag es zu tun, der Heilige Geist vermag es zu tun und er mag es tun, er will es tun, er will dich und mich segnen, er will uns mit Wohltaten begegnen. Was soll man dazu noch sagen? Jetzt höre ich dann einfach auf, weil mit dem Thema müsst ihr euch weiter selber beschäftigen, damit es nicht jetzt wieder irgendwo abgehakt wird. Haben wir wieder mal einen Hauskreis gehabt, haben wir wieder was gehört. Es soll lebendig werden in deinem Herzen. Darum beschäftige dich damit, lerne ihn kennen, wie er wirklich ist. Und denk dran, der Heilige Geist ist da und er ist für dich da und er ist fähig, alles für dich zu tun, was du brauchst und was du erbittest. Gut, Leute, jetzt wollen wir den Herrn, unseren Gott, loben und preisen.